Wählst du noch oder protestierst du schon? Einführung in die politische Motivation.
Hi ihr, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wählst du noch oder protestierst du schon? Wir sind Laura und Selina, wir sind die heutigen Hosts und möchten uns ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Warum demonstrierst du eigentlich? Wie funktioniert Demonstration und organisierter Widerstand? Dazu haben wir uns auch ein bisschen mehr mit der Klimabewegung Fridays for Future beschäftigt und haben uns auch einen Gast dazu geholt, Vincent von Fridays for Future Suhl, der uns ein bisschen mit hinter die Kulissen von Fridays for Future nimmt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr nicht wisst, was Fridays for Future ist, habe ich das Ganze nochmal auf der Website der Bewegung nachgeschaut. Und da schreiben sie, dass Fridays for Future eine vor allem von Jugendlichen geleitete und organisierte Bewegung ist, welche sich für den Schutz des Klimas und für die Einhaltung der 1,5 Grad Klimagrenze einsetzt. Ihre Ursprünge hat die Bewegung 2018 in Schweden, als die Schülerin Greta Thunberg statt den Unterricht zu besuchen, lieber 3 Wochen vor dem schwedischen Parlament streikte, um sich eben für eine bessere Klimapolitik des Landes einzusetzen. Unter dem Hashtag Skolstrike for Klimatet haben sich dann immer mehr SchülerInnen der jungen Schwedin angeschlossen und letztendlich ist es alles zu einer globalen Bewegung geworden, wo inzwischen über 14 Millionen Menschen beteiligt sind in 7500 Städten und sich alle zusammen für den Schutz des Klimas einsetzen.
Genau, und dann wollen wir dich auch gleich nochmal fragen, Vincent, warum demonstrierst du eigentlich?
Ich demonstriere, weil sich 2015 im Pariser Klimaschutzabkommen alle Staaten der Welt dazu verpflichtet haben, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, um sie bei 1,5 Grad zu stoppen. Doch statt diese Ziele zu erreichen, steuern wir auf über 3 Grad Erderwärmung und damit in die Klimakatastrophe.
Ja, das passt auch sehr gut zu unserer Definition. Und zwar orientieren wir uns hier an der Bundeszentrale für politische Bildung. Die behauptet, dass eine Demonstration eine Handlung ist, die einen Sachverhalt beweist oder auf einen hinweist. Im politischen Kontext sind das insbesondere öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, die oft mit Kundgebungen einhergehen. Das Ganze wird eher als oppositionelle Ausdrucksform genutzt. Das heißt, BürgerInnen, die mit den Handlungen des politischen Systems unzufrieden sind, können so ihre Unzufriedenheit ausdrücken.
Der Begriff organisierter Widerstand steht dann quasi so ein bisschen über Demonstration. Ich finde hier die Definition von Karl Popper eigentlich ganz passend. Der sagt nämlich, es ist die Neigung zur Aktivität und die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens. Also muss ich mich bewusst gegen irgendjemanden oder gegen irgendetwas stellen. Und da das Ganze ja organisiert ist, wie der Begriff schon sagt, braucht man dann eben auch jemanden, der das Ganze initiiert, leitet, strukturiert, also beispielsweise guckt, dass alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und sich gut verabreden und absprechen. Vincent, wie sieht es denn bei euch bei Fridays for Future aus? Wie organisiert ihr euch denn da oder welche Rolle spielt Organisation bei euch?
Ja, Fridays for Future gliedert sich vor allem in die Ortsgruppen, die also im ganzen Land verteilt sind und dort vor Ort Aktionen organisieren, mit lokalen Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen. Und das mache ich eben in Suhl ganz aktiv mit und sorge dafür, dass es auch in einer kleinen Stadt am Laufen bleibt. Aber natürlich hat Fridays for Future auch überregionale Strukturen, wenn es darum geht, wie wir uns innerhalb Thürings vernetzen können oder auch auf der Bundesebene zusammenarbeiten können. Dort bin ich beispielsweise im FFF-Energieteam unterwegs, wo wir uns angucken, wie sieht denn das Energiesystem in der Zukunft aus und woran mangelt es im Moment?
Also du übernimmst praktisch den organisatorischen Part, aber natürlich bedarf es auch einiger Demonstrierender, die aktiv teilnehmen. Und zwar ist das hier eine Form von qualitativer Mobilisierung. Und wie wir schon erfahren haben, handelt es sich bei Fridays for Future um eine organisierte Form der Mobilisierung, also einen organisierten Widerstand. Zuerst muss man mit der Bewegung aber sympathisieren. Also deren Ziele teilen und diese auch unterstützen. Mediale Präsenz ist außerdem erforderlich. Das macht auch Fridays for Future sehr gut, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv zu sein und so weiter. Also die Teilnehmenden müssen auch wissen, wann und wo Demonstrationen stattfinden. Außerdem ist ein großes Commitment gefragt. Das heißt, der Nutzen unter anderem, an Demonstrationen teilzunehmen, muss die wahrgenommenen Kosten, also zum Beispiel Zeit oder Aufwand, übersteigen. Wie Laura schon gesagt hat, bedarf es Personen, die Demonstrationen und Projekte initiieren, organisieren und bekannt machen, wie Vincent es beispielsweise in Suhl macht. Zusätzlich ist es auch noch wichtig, eine Selbstwirksamkeit zu erfahren, also eine subjektive Erfolgserwartung zu haben, damit man auch das Gefühl hat, dass, was man tut, auch Erfolg verspricht.
Okay, das heißt, wir haben für unsere Demonstration jetzt schon einen Organisator, also Vincent, und auch die ganzen TeilnehmerInnen zusammen. Aber wenn wir jetzt mal weg von den ganzen Individuen gehen, wie schaut das denn eigentlich dann in der Gruppe aus? Was für eine Rolle spielt die Gruppe letztendlich für unsere Demonstration? Wenn man die Gruppe als Ganzes betrachtet, rückt das Individuum tatsächlich ziemlich in den Hintergrund. Man muss nämlich die Gruppe als geschlossenes soziales System sehen, in welchem zwar individuelle Einstellungen, Meinungen und auch Emotionen existieren, jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass innerhalb einer Gruppe die einzelnen Gruppenmitglieder ihre Meinungen und Einstellungen aufeinander übertragen und sich quasi emotional anstecken. So bildet sich dann quasi eine kollektive Gruppenidentität heraus. Und je stärker dann diese gemeinsame geteilte Identität ist, umso höher ist dann auch die Gruppenmotivation. Das kann man im Fall von Fridays for Future auch ganz gut beobachten, denn Greta Thunberg war ja die Person, die das alles gestartet hat. Und in der Anfangsphase oder vor allem in der Anfangsphase der Bewegung hat sie eine ziemlich deutliche Vorbildrolle übernommen. Und Leute haben quasi ihre Meinung adaptiert. Greta streikt, dann mache ich das auch. Greta setzt sich für Klimaschutz ein. Das finde ich jetzt auch interessant. Und so sind dann immer mehr Leute dazugekommen, die ja mit ihr zusammen für eine bessere Klimapolitik demonstriert haben. Und ohne Gretas Funktion als Meinungsführerin wären inzwischen wahrscheinlich überhaupt nicht so viele Leute zusammengekommen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und was Greta letztendlich auf globaler Ebene verkörpert, kann man auch im kleineren Kontext sehen, zum Beispiel auch auf lokaler Ebene in Suhl. Denn da war es bestimmt von Anfang an auch nicht so, dass 200 Leute auf dem Marktplatz demonstriert haben, sondern da hat das Ganze auch mal klein angefangen. Vielleicht waren es nur 5 oder 10 Leute, die sich beteiligt haben, aber trotzdem haben die irgendwie Aufmerksamkeit erregt und es sind immer mehr Menschen dazugekommen, haben deren Einstellungen und Meinungen übernommen und wurden motiviert, auch aktiver Teil der Gruppe zu werden.
Ja, und die von Laura beschriebene Gruppe verbindet natürlich auch etwas. Also sie haben auch eine Identität. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen genauer eingehen. Und zwar ist Identität der Platz in der sozialen Welt. Das heißt, sozial relevante Dimensionen wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht spielen da auch eine Rolle. Und das Ganze ist auch noch in Verbindung mit eigenen Persönlichkeitseigenschaften. Kollektive Identität an sich ist ein interaktiver Prozess, in dem Individuen oder Gruppen die Bedeutung ihres Handelns, ihres Möglichkeitsfeldes und die Grenzen ihrer Handlung definieren. Ja, und Fridays for Future beispielsweise setzt die Bedeutung ihres Handelns auf Awareness und Informationsverbreitung und hat es auch somit geschafft, das Thema Klima ganz oben auf die politische Agenda zu setzen. Weiterhin dient kollektive Identität verschiedenen psychologischen Funktionen, also beispielsweise Zugehörigkeit, Besonderheit, Respekt, Verständnis und Handlungsfähigkeit. Das Ganze bedarf aber auch einer kognitiven Definition der Mittel, also des Aktionsfeldes und Bündnisnetzwerke und emotionalen Investitionen. Also bei Fridays for Future beispielsweise Werteorientierung oder die Forderung des konsequenten Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit. Die Bewegungen bilden ihre Kollektivität anhand eines Konflikts, also beispielsweise eine Spannung zwischen der In-Group und der Out-Group. Die In-Group stellt hier Fridays for Future dar, die Out-Group beispielsweise die Politik oder Lobbyverbände und so weiter, die eben nichts für Klimaschutz tun. Und je stärker diese kollektive Identität ist, desto stärker ist auch die Abgrenzung nach außen. Deswegen ist es oftmals problematisch, was bei Fridays for Future zwar nicht der Fall ist, aber was man auch bei vielen anderen Gruppen erkennen kann, dass das dann zu Radikalisierung und Extremismus führt. Und da erfahrt ihr auch nächste Folge mehr. Da geht es um das Thema AfD. Und diese kollektive Identität, also diese Wir-Identität der Gruppe, hat aber auch einen Einfluss auf die individuelle Identität und eben auch umgekehrt. Das Ganze ist dann auch eine Quelle für Selbstbewusstsein. Also am Beispiel, unabhängig jetzt von politischen Bewegungen, könnte es eine Fangemeinde sein. Also man ist Fan eines Fußballvereins und hat dann diese kollektive Identität in Verbindung mit dem Fansein zu seinem Verein. Politisierte kollektive Identität entsteht dann durch Gruppenvergleiche, Wahrnehmung von Ungleichheiten, von Missständen und jemand wird eben verantwortlich gemacht, beispielsweise die Politik oder das System. Und eine dritte Gruppe wird eben versucht zu informieren und zu überzeugen, also konsequenten Klimaschutz durchzuführen. Und somit ist politisierte kollektive Identität auch immer motiviert. Vincent, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Wie identitätsstiftend ist Fridays for Future für dich? Oder wie hat sich das Ganze auch verändert?
Ja, ich glaube, FFF hat meine Identität grundlegend verändert, denn der Klimawandel ist, glaube ich, ein Thema, wo es auch mental für Menschen einen Point of No Return gibt. Also wenn sie begriffen haben, wie groß die Veränderungen sind, die anstehen, wie dramatisch die Lage ist, dann scheint es für viele Menschen und auch für mich nicht die Möglichkeit geben, sich mit was anderem zu beschäftigen oder das Thema links liegen zu lassen. Nein, ich verspüre seitdem ganz tief den Drang, meine Zeit ganz intensiv in ganz vielerlei Hinsicht darauf zu verwenden. Und insofern beschäftige ich mich natürlich viel, viel stärker mit Energiepolitik und der Energiewende, als das früher der Fall war. Und ja, blicke auf diese Themen jetzt auch sehr aus meinem Studium heraus, wo ich Volkswirtschaftslehre studiere und mich allerdings viel mit Energiemärkten befasse und sozusagen mein ganzes privates Engagement, was nicht nur bei FFF, aber eben auch dort stattfindet, auch noch aus einer beruflichen Komponente zu ergänzen.
So, unsere Gruppe hat jetzt OrganisatorInnen, TeilnehmerInnen, eine kollektive Identität und natürlich handelt sie auch. Das Ganze nennt man kollektives Handeln oder im Englischen Collective Action. Und zwar ist es eine Handlung, die darauf abzielt, die soziale Stellung der eigenen Gruppe zu erhalten oder zu verbessern. Also Aufmerksamkeit auch auf die eigene Gruppe zu beziehen, was Fridays for Future ja durch die Demonstration auch tut. Das Wir-Gefühl, also die kollektive Identität, ist dabei eine zentrale Variable für kollektives Handeln. Und kollektives Handeln stärkt auch wiederum das Wir-Gefühl, also es ist ein wechselseitiger Prozess. Die Motivation, am kollektiven Handeln dann auch teilzunehmen, ist erst vorhanden, wenn man der Überzeugung ist, an der Situation auch etwas verändern zu können. Also es muss eine gewisse Effektivität erwartet werden, dass man eben etwas verändern kann. Weitere Motivationsbooster sind beispielsweise relative Deprivation, das heißt das Gefühl der Benachteiligung gegenüber anderen, also zum Beispiel die Ungerechtigkeit von ressourcenverschwendenden Lobbyverbänden gegenüber der jungen Generation. Das muss nicht notwendigerweise eine objektiv vorhandene Benachteiligung sein, sondern erst die subjektiv vorhandene Benachteiligung führt zu Protestbereitschaft.
Neben Motivationsboostern gibt es aber natürlich auch noch einige Hindernisse für so eine Bewegung. Das kann zum Beispiel sein, dass ich überhaupt gar keine große Benachteiligung gegenüber anderen Gruppen empfinde und so auch meine Motivation gar nicht so hoch ist, was dagegen zu tun. Oder wenn plötzlich die organisatorische Komponente wegfällt, zum Beispiel, dass jemand, der sehr viel von Anfang an in der Bewegung organisiert hat, einfach nicht mehr mitmacht, dann kann das natürlich alles sehr schnell unstrukturiert werden und die Bewegung droht zu zerfallen. Im Verlauf des Podcasts haben wir jetzt also schon gesehen, dass egal welche Bewegung und egal welche Ziele sie verfolgt, irgendwie immer die gleichen Punkte wichtig sind, damit sie letztendlich erfolgreich ist. Aber wenn wir uns jetzt nochmal Fridays for Future genauer anschauen, was würdest du sagen, Vincent, was grenzt eure Bewegung ab von anderen Bewegungen, die ähnliche Ziele verfolgen?
Daran anknüpfend muss man sagen, dass was das Verhältnis von FFF zu anderen Organisationen wie Extinction Rebellion oder Ende Gelände angeht, ist natürlich, dass es bei FFF eigentlich einen breiten Konsens gibt, dass die Formate, die FFF nutzt, nicht mit zivilen Ungehorsam seitens von FFF einhergehen. Das bedeutet nicht, dass Aktivisten von FFF nicht zivilen Ungehorsam einsetzen, das passiert schon, aber es gehört sozusagen nicht intrinsisch zur Motivation, mit der FFF an diese Sachen rangeht. Das ist bei Extinction Rebellion oder Ende Gelände natürlich ganz anders. Aber es sind eben trotz allen Bewegungen, die miteinander befreundet sind, auch wenn sie auf unterschiedliche Formate setzen, aber sich im Ziel im Prinzip einig sind.
Das heißt, Fridays for Future grenzt sich für dich vor allem dadurch ab, dass ihr keinen zivilen Ungehorsam ausübt, so wie das andere Bewegungen wie Ende Gelände oder Extinction Rebellion zum Beispiel nutzen. Man kann bei Fridays for Future also ganz deutlich sehen, dass es keine extreme Bewegung ist, denn ihr habt keine Ideologie, ihr weist auch auf eine generelle Krise hin und nicht nur auf individuelle Krisen, wie das häufig extremistischere Organisationen machen. Zudem nutzt ihr eben, und das ist vor allem, wie du schon rausgestellt hast, eigentlich die deutlichste Unterscheidung. Das heißt, ihr geht keine Wege, die gegen das Recht verstoßen, um eure Ziele durchzusetzen.
Ja, und nachdem wir uns jetzt die Bewegung an sich angeschaut haben, ist es natürlich auch noch interessant, wie es in Zukunft aussehen wird. Da gibt es zwei Szenarien, einmal das konstruktive und einmal das destruktive Szenario. Im konstruktiven Szenario ist es so, dass Jugendliche in den Dialog mit PolitikerInnen treten und die politischen Forderungen äußern. Also es ist kein offener Konflikt mehr, sondern es wird tatsächlich etwas getan. Und das destruktive Szenario beinhaltet die Verhärtung der Fronten, also dass extremere Gruppierungen sich bilden. Natürlich ist es auch möglich, dass sich beide Szenarien verwirklichen. Also dass Teilgruppierungen extremere Wege eingehen, während die generelle Bewegung ihre Forderungen äußern darf. Zum Abschluss wollen wir nochmal zusammenfassen. Fridays for Future hat das Thema Klima und Klimagerechtigkeit in die Öffentlichkeit gerückt und ganz oben auf die politische Agenda gesetzt. Wir haben gelernt, was man braucht, um eine Bewegung effektiv zu gestalten und Leute auf die Straße zu bringen. Es braucht kollektives Handeln, es braucht kollektive Identität, eine Gruppierung, aber auch OrganisatorInnen oder InitiatorInnen, damit so eine Bewegung auch funktionieren kann und eben strukturiert ist. Weiterhin ist die Gruppe als soziales System als auch das Individuum an sich relevant.
Dann sind wir für heute auch tatsächlich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir konnten euch das Thema Demonstration und Bewegung ein bisschen näher bringen. Natürlich auch noch ein ganz großes Dankeschön an Vincent, dass du uns so tatkräftig unterstützt hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt von Fridays for Future. Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Tschüss!
Wählst du noch oder protestierst du schon? Einführung in die politische Motivation. Ein Podcast von Studierenden der Kommunikationswissenschaft der Universität Erfurt.